Ist ein harter Übergang jetzt für mich, von diesem wunderbaren Lagereindrücke zu wechseln auf eine herausfordernde Predigt. Ich meine, vielleicht habt ihr ein entspanntes Wochenende ohne Kind gehabt, weil die waren ja im Lager und jetzt kommt die Herausforderung zurück. Und das ist so ein bisschen heute Morgen eine spannende Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Eine Herausforderung, die ich euch mitgeben möchte. Und vielleicht aber auch eine Ermutigung an der richtigen Stelle mal. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Es geht um explosiv unsere Serie hier bei uns, wo wir sagen, die Kraft Gottes unter uns. Darum geht es. Explosiv. Und heute geht es um das explosive Evangelium. Und ich möchte mit euch auf eine kleine Entdeckungsreise mitnehmen, wie das Evangelium in seinen Anfängen explosive Kraft gehabt hat. Wie es wirklich Dynamik, und daraus kommt das Wort Dynamit, gehabt hat. Und wir gehen erst zurück in die Geschichte und schauen nachher in das Heute. Das Evangelium der ersten Christen hatte die Kraft, den Erdkreis in Brand zu stecken. Das ist die einzigste vernünftige Formulierung, die man finden kann dafür. Die haben wirklich den Erdkreis in Brand gesteckt. Eine Revolution, wie sie vorher und auch nachher nie wieder auf dieser Erde gewesen ist. Was dort passiert ist. Wir werden heute sehr viele Bibeltexte haben, darum bringe ich sie auf den Beamer. Es ist gar nicht möglich, die alle mitzulesen. Und wir gumpen so durch Apostelgeschichte 13 bis Apostelgeschichte 17. Das ist die Zeit der ersten Ausbreitung des Evangeliums. Und es beginnt eigentlich in Apostelgeschichte, oh, ich habe es nicht angestellt, mit Apostelgeschichte 13,2. Als sie, die Propheten und Lehrer der Gemeinde in Antiochia in Syrien, einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Paulus reist daraufhin von Antiochia in Syrien, oh, falsche Seite, Antiochia in Syrien, zu Antiochia in Pisidien. Habt ihr das gefunden mit dem Roten? Sag mal gerade ja oder nein. Also von dem einen Antiochia zum nächsten Antiochia reisen sie. Das ist ein heutige Türkei, bergiges Hinterland. In etwa sieht es dort so aus, dass wir uns das mal vorstellen können. Das war keine einfache Reise, vor allen Dingen nicht zu Fuß, wenn man Gepäck dabei hat und alles. Jedenfalls reisen sie dorthin nach Pisidien und dort angekommen geht Paulus als erstes in die Synagoge und predigt dort, weil das ist dort statthaft, dass man einfach als Gast reinkommt und dort predigen darf. Und er endet seine Predigt mit folgender Aussage. Ihr sollt deshalb wissen, liebe Brüder, durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten. Das Gesetz von Mose konnte euch nicht von ihnen freisprechen. Durch Jesus aber ist es möglich. Jeder, der auf ihn vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Da muss es jetzt bei den Juden natürlich geklingelt haben. Bisher haben die sich ihr Leben lang angestrengt, von der Schuld freizukommen. Und gekrampft und gelebt und gemacht und getan. Und jetzt kommt einer und sagt, brauchst bloß auf Jesus vertrauen, ist alles erledigt dann. Und das sorgt für Spannung dann schon mal. Da wird's dann, da knabbelt's schon mal so ein bisschen. Und dann passiert Folgendes. Am nächsten Sabbat aber kam dann fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft Gottes zu hören. Alle waren gespannt. Was ist das für eine Geschichte, die er erzählt? Und dann kommt das Folgende. Das Wort des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend, aber die Juden hetzten die vornehmen griechischen Frauen, die sich zur Synagoge hielten, und die führenden Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Sie zettelten eine Verfolgung an und vertrieben sie aus der Gegend. Erste Job und schon wirst vom Hof gejagt. Fängt nicht gerade gut an, so ihre Arbeits, ne? Die haben kaum ihre Arbeit begonnen eigentlich, ihren Job angetreten und schon werden sie vom Hof geschickt. Also, was machen die beiden? Sie gehen dann von Antiochia nach Ikonion, dort, Nachbarstadt, sind direkt nebendran da. Dort angekommen, was macht Paulus? Was er immer macht, geht in die Synagoge und predigt, als wenn er es nicht besser wüsste. Aber die Juden, die nicht auf die Botschaft hören wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung gegen die Christen auf und verleugneten sie. Die Einwohner der Stadt spalteten sich in zwei Lager. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als nun die feindlich gesinnte Gruppe, Nichtjuden und Juden, einschließlich ihrer führenden Männer, einen Anschlag auf die Apostel vorbereitete, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da fliehen sie nach Lystra, eine Nachbarstadt, und verkünden das Evangelium. Die sind gerade der Steinigung entkommen, gerade eben so, rennen zur Nachbarstadt und fangen wieder von vorne an. Boah, sind die nicht klug geworden? In Lystra haben sie eine Situation, dass nach einer spektakulären Heilung wollen die Bewohner Paulus und Barnabas als Götter verehren. Als Götter verehren. Die Götter sind zu uns gekommen, heißt es im Text. Diese können das gerade so verhindern, dass sie angebetet werden. Aber dann kommen die Juden aus Antiochia und Ikonion, wo sie vorher gewesen sind, und sie schaffen es, die Bevölkerung von Lystra auf ihre Seite zu ziehen. Dann steinigen sie Paulus. Und als sie ihn für tot hielten, schleifen sie ihn zur Stadt hinaus. Erst wollen sie ihn als Gott verehren und anbeten und dann steinigen sie ihn. Verrückt, völlig verrückt. Ich hatte schon fast überlegt, euch ein Bild einzubauen über eine Steinigung. Dann habe ich im Internet ein bisschen mal gesurft, ob ich ein gutes Bild finde darüber und habe dann nachher Fotos gesehen und gedacht, das kann ich euch nicht zumuten. Steinigung ist eine ganz heftige Geschichte. Also es ist eigentlich ein Kunststück, sowas überhaupt zu überleben. Weil die kriegen so viele Steine vor allen Dingen auf den Kopf, das ist nachher alles nur noch blutige Masse. Das sind Albtraumbilder, die wollte ich euch ersparen heute Morgen. Doch was passiert bei ihnen? Während ihn die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück, wo sie ihn gesteinigt haben. Am nächsten Tag, einen Tag später, kaum zu glauben, zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Auch in Derbe verkündet er das Evangelium. Und viele Einwohner wurden durch sie Jünger des Herrn. Und ausnahmsweise gibt es in dieser Stadt keine Verfolgung. Okay, soweit. Was machen sie dann? Dann gehen sie von Derbe, wo keine Verfolgung war, zurück nach Lystra, wo sie gesteinigt worden sind, um die Geschwister zu ermutigen. Schon verrückt. Um dann weiterzugehen nach Ikonion, da wo sie vertrieben worden sind, um die Geschwister zu ermutigen. Um dann weiterzugehen nach Antiochia, um die Geschwister zu ermutigen. Und dann sagen sie, unser Job ist getan, beenden die erste Reise und reisen zurück nach Antiochia. Ruhe. Also ich hätte gesagt, komm Leute, jetzt bin ich parat für den Ruhestand. Ich brauche nicht mehr, ich bin fertig. Was machen die beiden? Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und all die Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir sollten sehen, wie es mit den Geschwistern steht. Die haben keine Angst, wieder gesteinigt zu werden. Die gehen da wieder rein, in die Höhle des Löwen. Eigentlich völlig verrückte Geschichte. Doch dieses Mal ist es in diesen vier Städten ruhig. Vielleicht, weil man sich da ans Evangelium schon mal so ein bisschen gewöhnt hat. Vielleicht, ich weiß es nicht. Dann reisen sie weiter nach Philippi. Jetzt müssen wir wechseln. Also, da haben sie die Städte besucht. Dann reisen sie weiter nach Philippi. Das ist hier hinten. Griechenland, richtiges Griechenland schon. Nach Philippi. Dort kommt die Purpurhändlerin Lydia zum Glauben und wird getauft und eine Sklavin von einem Wahrsagegeist befreit, gegen den Willen des Eigentümers der Sklavin. Dadurch kommen Paulus und Barnabas vors Gericht. Als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen sie Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. Ich habe gedacht, wenn ich euch kein Foto von der Steinigung zeigen kann, vielleicht dann wenigstens von der Auspeitschung, aber auch das ist nicht wirklich angenehm fürs Auge. Das solltet ihr meiden, solche Fotos. Die Leute, die sowas erlitten haben, sehen nicht mehr so toll aus nachher. In der Nacht kommt dann das gewaltige Erdbeben durch die Kraft des Heiligen Geistes, sodass der Kerkermeister und seine Familie Christen werden und Paulus und Barnabas kommen frei. Dann gehen sie in die Stadt, ermutigen die Geschwister. Sie waren die Ausgepeitschten, die eigentlich am Boden liegen müssten, gehen aber in die Stadt, um die Geschwister zu ermutigen. Als wenn die die Opfer gewesen wären dann. Von dort reisen sie dann weiter nach Thessalonich. Das ist von Philippi nach Thessalonich, eine Nachbarstadt eigentlich. Nicht ganz so weit. Am Sonntag predigt Paulus natürlich wieder in einer Synagoge. Alarm, Alarm. Und wieder. Das machte die Juden eifersüchtig. Sie holten sich einige skrupellose Männer, die auf dem Markt herumlungerten, und wiegelten mit ihrer Hilfe die Menschenmenge auf, sodass die ganze Stadt in Aufruhr geriet. Dann zogen sie vor das Haus Jasons, um Paulus und Silas dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Wieder kritische Situation, ganz kritisch. Noch in derselben Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Als die beiden dort angekommen waren, suchten sie als erstes wieder die Synagoge auf. Leute, die sind gerade geflüchtet vor den Juden, in einer Nacht- und Nebelaktion, gerade davongekommen und rennen schon wieder in eine Synagoge. Ich hab mich gefragt, als ich an dem Punkt in der Vorbereitung war, haben die so masochistische Züge gehabt? Fanden die das toll, ausgepeitscht zu werden vielleicht oder so? Ich meine, ich finde es nie witzig, einen Arbeitsplatz zu verlieren. Aber die werden ja überall vom Hof gejagt, wo sie auftreten. Das ist schon verrückt. Aber die Juden in Beröa waren unvoreingenommener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf, studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Viele von ihnen kamen daraufhin zum Glauben, auch nicht wenige prominente griechische Frauen und Männer. Ha, aber dann, wie immer, wir lesen wirklich ein bisschen viel Bibel heute, aber ist ja nicht schlimm. Aber dann, als die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paul auch in Beröa die Botschaft Gottes verkündete, reisten sie ebenfalls dorthin, um die Masse mit den Hetzreden aufzuwiegeln. Und Paulus kriegt das aber spitz und flüchtet dann nach Athen. Also von Beröa hier hinten nach Athen hier runter. Aber Athen ist ein anderes Pflaster. Athen darf jeder seinen eigenen Gott haben. Einen ganz persönlichen vielleicht sogar. Vielleicht nimmt man auch den Gott vom Nachbarn. Aber die vertragen sich alle miteinander. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Keinen kratzt das wirklich. Das ist ein bisschen unsere Kultur heute schon. Ab und zu habe ich schon so das Gefühl, ich könnte mir eine Kuh in den Garten stellen und die jeden Morgen anbeten. Da wird kein Mensch sich dran stören. Das ist halt religiös. Jeder darf das machen, was er will. Athen-Situation. Von daher hat Paulus in Athen keine Gemeinde gegründet und es sind nur ein paar Leute zum Glauben gekommen. Er hat für seine Verhältnisse fast nichts bewegen können. Fast nichts. Und dann zieht er weiter nach Korinth. Also wir machen richtig hier heute Abend, heute Morgen, Nachbarstadt Korinth. Richtig Bibelkunde. Und es gibt wieder in Korinth nach einiger Zeit einen Riesenaufruhr wegen neuer Lehre. Wegen der neuen Lehre. Und danach hatte Paulus dann sich gesagt, jetzt brauche ich Urlaub und geht wieder zurück nach Antiochia. Aber nach einiger Zeit, nachdem er einige Zeit dort verweilt hatte in der Heimatstadt, brach er wieder auf. Er reiste zunächst durch das Gebiet von Galatien, das sind die ersten Gemeinden gewesen, dann nach Phrygien, das ist im hinteren Bereich, so, und überall ermutigte er die Jünger im Glauben. Genau, das war der Text dazu. Dann kommt Paulus nach Ephesus. Also, noch Ephesus war auf der Seite, jetzt muss ich immer aufpassen, da. Das heißt, da war er noch nicht gewesen. Paulus kommt nach Ephesus. Nach 2 Jahren ruhigem Dienst, relativ ruhig, kommt es zu einem massiven Aufruhr wegen dem neuen Glauben. Und es steht dann geschrieben, die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater. Dabei schleppten sie die 2 Reisegefährten des Paulus, dem Mazedonier Gaius und Aristarch, mit. Paulus hält sich versteckt in der Zeit, um sich zu schützen und reist später weiter. Muss aber sogar einen Umweg machen, weil die Juden ihm nachreisen. Die wollen den kriegen. Die wollen den wirklich kriegen. Nochmals besucht er viele Gemeinden und ermutigte Christen, in der Gnade festzubleiben. Als Paulus dann nach Jerusalem kommt, gerät die ganze Stadt in Aufruhr. Die werden alle völlig verrückt. Die Juden wollen ihn nun endgültig umbringen. Wollen endgültig jetzt Ruhe schaffen. Doch die Römer kommen ihnen zuvor und verhaften Paulus. Das ist schon eine Schutzhaft gewesen. So, und jetzt die Frage an euch nach langer Einführung. Was ist das für eine Botschaft, die den Leuten so den Deckel lupft? Was ist das für eine Botschaft gewesen, wo alle Sicherungen durchbrennen, dass dafür Menschen zu Mördern werden? Das ist völlig egal, ob da jemand bei drauf geht oder nicht. Den brennt völlig die Sicherung durch von dem, was er erzählt. Und das finde ich spannend jetzt. Weil wenn wir den Punkt kriegen, dann ist das auch ein Punkt ins Gute. Denn es waren ja immer 2 Seiten. Den einen ist die Sicherung völlig durchgebrannt, dass sie fast zu Mördern geworden wären. Und die anderen, die den Glauben gefunden haben, haben so eine Freude, so einen Frieden, so eine Herrlichkeit entdeckt. Dass das Erkennungsmerkmal der ersten Christen Freude war. Und zwar das Wort, vom Wort Begrifflichkeit her, hat das so einen starken Freudencharakter, dass man das mit Tanzen fast übersetzen könnte. Das muss wirklich was sein, was in Leib und Füße geht. Freude vom Glauben. Unglaublich. Und diese extreme, totale Ablehnung bis hin zum Mordanschlag, bis hin zur totalen Freude und irgendwie als wenn es dazwischen nichts gibt. Und da habe ich mich schon bei der Vorbereitung gefragt, was ist das für eine Botschaft? Was ist das für eine Botschaft, die solche Extreme hervorruft? Mal ganz ehrlich, die Botschaft, die wir meistens verkünden, sorgt für Achselzucken. Oder für, naja, ganz nett. Aber deswegen würde keiner zum Mörder werden. Und darum die Frage, was war bei diesem Evangelium, das der Paulus verkündet hat, so viel anders als heute? Oder was war da anders eigentlich überhaupt, dass das solche Geschichte ist? Warum hat das Evangelium der ersten Tage diese gewaltige, explosive Kraft gehabt? Und ich möchte das heute Morgen praktisch machen. So praktisch, wie es irgendwie geht. Wisst ihr, das ist meine Leidenschaft. Theorien, weißt du, wir kommen hier nicht in eine Schule, um Theorie zu lernen. Es geht um Praxis. Und ich habe ein paar gebeten, mir mal mein Brot zu bringen. Darf ich euch mal bitten, mir mein Brot zu bringen? Das wäre super nett. Und ich habe auch einen Bürokollegen. Magst du mir vielleicht heute Morgen mal auch den Kollegen machen? Ja, wir machen mal ganz realistisch die ganze Geschichte. So. Stellen das auch ein bisschen an die Siebte. Ja, kommt schon, ich höre es. Warum eine Bürosituation? Ich habe mir das ganz bewusst überlegt. Ich habe viele Jahre in einem Büro zugebracht, regelmäßig, und das tue ich auch immer noch. Ja, genau, da kommt der Schreibtisch noch. Marco hat schon die Woche über gelästert, ob ich jetzt ein Großraumbüro brauche und hier unten einziehen wollte. Also, mein lieber Kollege André, wisst ihr was, wenn ich mit dem im Büro schaffe, dann sehe ich den lieben André häufiger als meine Ehefrau. Ist euch das bewusst? Den sehe ich öfter. Mindestens 8 bis 9 Stunden, vielleicht sogar noch mehr, wenn man Überstunden macht, am Tag. Und meine Frau, die sehe ich, bevor ich dann gerade die Fliege mache dann abends, ne? Und ich sehe ihn sowieso noch viel öfter als meine Kinder, weil die gehen ja früher ins Bett, wenn sie noch daheim wohnen. Und darum, wenn man so einen Kollegen hat, weißt du, die Ehefrau, die ich wenig sehe, die darf ich mir ja auswählen. Da darf ich sagen, nee, die lieber nicht, aber die hätte ich gerne. Aber den Arbeitskollegen, den sucht mir jemand anders aus. Ich meine, jetzt habe ich Glück gehabt mit dir, ne? Aber man kann es ja auch schlecht verwitschen mit so einem Kollegen. Ja, stell dir mal vor, du hast einen Job, wo du 8, 9, 10 Stunden am Tag hockst am Schreibtisch und du hast einen Widerling vor dir. Das ist nicht lustig. Und dann guckst du den ganzen Tag, hockst du da und guckst in so ein völlig angefressenes Gesicht. Ja, es gibt wirklich so hammerharte Situationen. Da müssen wir auch ganz realistisch sein. Ich meine, ich habe viele Jahre nachher ein Einzelbüro gekriegt. Vielleicht war ich ja so unmöglich anzuschauen. Kann ja auch sein. Hat Marco mir vorsichtshalber auch gegeben jetzt. Nee, wer weiß, woran das liegt. Aber wisst ihr, was das für eine Situation ist? Das ist eine Situation, die Gott herbeigeführt hat. Er hat mich hierher gesetzt, damit Licht wird. Der setzt dich an den Arbeitsplatz, um Gottes Licht hineinzutragen. Und die kannst du dir nicht aussuchen. Die Situation kommt einfach so, wie sie ist. Und du sitzt da und bist einfach Lampe. 1000 Watt Strahler. So sollte es sein, damit er was spitz kriegt. Jetzt ist natürlich das Ganze ein bisschen schwierig, ne? Das mit dem, woran will der jetzt sehen, dass ich jetzt erlöst bin? Vielleicht, weil ich ein bisschen lächel, ne? Aber so richtig bringt es das ja auch nicht mit dem Lächeln den ganzen Tag. Dann sagt er nachher, du hast eine Kieferfehlstellung. Dann habe ich mir überlegt, das habe ich schon früher gemacht, für das richtige Bekenntnis, ich darf ja nichts sagen. Ich kann nicht sagen, du André, du brauchst jetzt unbedingt Jesus. Das macht man ja nicht. Das ist ja unhöflich in unseren Kreisen. Ich habe mir dann gedacht, wir lassen Kleidung sprechen. Wisst ihr, man muss nur das richtige T-Shirt haben. Müsste eigentlich jetzt vorne draufstehen, ne? Man muss das richtige T-Shirt auf der Arbeit anhaben, damit der dann den ganzen Tag auf Jesus schaut. Wenn hier schön jetzt Jesus vorne stehen wird. Hey, das ist Guerilla-Evangelisation. Unterwandern. Das darf ruhig sein. Weißt du, wir dürfen auf der Arbeit manchmal das Wort Jesus gar nicht in den Mund nehmen. Aber das darf ich mir doch aufs T-Shirt draufdrucken. Das kann mir doch keiner verbieten, was ich anziehe. Und wenn es mir darauf verboten wäre, drauf zu drucken, würde ich es mir vielleicht sogar noch antätowieren lassen. Weil das darf man sich ja auch nicht verbieten lassen. Und wenn ich wüsste, der liebe André, der hat Migräne. Regelmäßig. Hast du das überhaupt? Nee, ne? Nee. Gut. Ist auch egal. Aber er hätte Migräne. Wisst ihr was? Dann darf ich ja nicht sagen, Jesus heilt. Aber ich könnte mir ein T-Shirt besorgen, wo drauf steht, Jesus heilt. Und dann würde ich mich den ganzen Tag hierher setzen, er hat Migräne und sieht, Jesus heilt. Das ist natürlich, das ist schon Terror, ne? Aber warum nicht? Ich darf es nicht sagen, aber ich darf es doch tragen. Wir sind in den Tagen und in der Zeit, wo man sowas kaufen kann. Das gibt's im Internet zu bestellen. Da kannst du selber einen Slogan ausdenken und den drucken sie dir dann da drauf. Das ist kein Problem. Das ist Guerilla-Evangelisation. Der arme Kerl, der kann doch gar nicht anders als fragen, sag mal, meinst du das wirklich? Der kann doch gar nicht anders. Also, aber mir ist wichtig in dieser ganzen Geschichte, Jesus sagt nicht, du musst evangelisieren. Das sagt Jesus nicht. Wer das behauptet, hat die Bibel nicht richtig gelesen. Das steht da nämlich gar nicht. Da steht nicht drin, du musst evangelisieren. Da steht drin, du wirst evangelisieren. Wir lesen das Apostelgeschichte 1,8, sondern ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen oder werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet Zeugen sein für mich in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Ihr werdet. Wisst ihr, wenn die Kraft Gottes in uns groß wird, können wir nicht schweigen. Ich habe es so oft erlebt bei Menschen, die so die ganze neue Ladung Heiligen Geist gekriegt haben. Die konnten einfach nicht schweigen. Es ging nicht. Denen brauchte ich nicht sagen, du musst evangelisieren. Die konnten gar nicht schweigen. Die mussten allen alles erzählen. Das ist die Kraft Gottes, die in ihnen etwas bewirkt. Darum, also ich behaupte nie, du musst jetzt evangelisieren. Ich sage, wenn Gottes Kraft auf dein Leben kommt, wirst du nicht schweigen können. Das brauchen wir mehr. Davon brauchen wir mehr. Von diesem Geist, der uns am liebsten aus dem Mund alles rausströmen lässt, wo wir gar nicht mehr den Mund halten können. Also, jetzt haben wir natürlich verschiedene Grundsituationen. Wenn mein lieber Arbeitskollege, sagen wir mal, so ein Athener ist, wie wir da eben gehabt haben, also vom Gedankengut her, dann hat er ja wahrscheinlich so auch seinen persönlichen Gott. Hatten die in Athen ja auch. Dein Gott ist das Telefon, das Natel. Ja, das gibt's auch, habe ich auch schon gesehen. Man kann ja alles zum Gott machen. Da sind wir ja frei. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man das ja auch darf. Und die Athen-Situation ist natürlich dann, dass der sagt, jupp, wenn du deinen Gott hast, ich habe meinen, ist alles prima. Hauptsache, es geht uns doch gut. Und Paulus hat in den Athen den Versuch gemacht, den Leuten das Evangelium schmackhaft zu machen, indem er ihnen Gott erstmal schmackhaft gemacht hat. Und ist eigentlich nicht besonders weit gekommen damit. Und auf der Reise kommt er dann nach, auf der Karte, nach Korinth. Und da schreibt er nachher in dem Brief: Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Kraft. Das heißt, ich werde meinem lieben Kollegen nicht versuchen zu überschnorren, dass mein Gott jetzt besser ist als seiner. Das hat Paulus schon versucht und das hat nicht recht hingehauen. Was ich machen werde, ist, wenn er Migräne hat, werde ich fragen, darf ich für dich beten? Ich hätte da Kraft Gottes, die ich dir verabreichen könnte. Das ist das, was Paulus da meint. Ich versuche ihn nicht zu überreden, dass mein Gott besser ist als seiner. Ich versuche ihm nahe zu bringen, dass Gott Kraft ist und die Kraft hat, in seinem Leben einzugreifen. Und ich habe selten erlebt, dass dann einer sagt, ich will nicht, dass du für mich betest. Selten erlebt. Die meisten sagen, okay, mach mal. Und dann kommt die zweite Schreckensfrage. Darf ich dir auch die Hände auflegen? Und dann merkt man schon, oh, was machen sie jetzt? Dann wird es meist kritisch. Aber meisten lassen es zu. Aber so im Büro würde ich jetzt mal gucken, ob man es da dann machen kann oder ob man sich zum Mittagessen dann irgendwo anders hinsetzt. Ne? Also wir essen gehen nach dem Mittagessen zusammen. Wenn du schon mal Bescheid weißt. Ja? Also. Wir sehen hier auf der rechten Seite, da, die ganze Auflistung der Städte. Ihr seht das, Antiochia, Bekehrung, Verfolgung, Bekehrung, Verfolgung, Bekehrung, Steinigung, Bekehrung, ohne dass mal was passiert ist, Bekehrung, Rutenschläge, Bekehrung, Mob, Bekehrung, Nachstellungen, Athen, keine Bekehrung oder kaum Bekehrung, keine Verfolgung, nichts. Korinth, Bekehrung, Aufruhr, Bekehrung, Aufruhr, Jerusalem, Mordversuch. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, da Athen, das ist eher schon unsere Kultur heute. diese liberale Gesellschaft, wo jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Und diese Menschen, die in dieser Kultur verhaftet sind, denen brauche ich nicht erklären, dass mein Gott besser ist als ihrer. Die müssen Gott erleben, seine Kraft. Und das wünsche ich mir für uns alle. So, und was machen wir jetzt mit den ganzen anderen? Wisst ihr, die gibt es auch. Wisst ihr, was das für welche sind? Die Bibel nennt sie die Gottesfürchtigen. Das ist der biblische Begriff dafür. Und es gibt sehr, sehr viele davon in unseren Breiten. Und gerade in meinem oder unserem Alter sind die recht vertreten. Also, Gottesfürchtige Paulus ist immer in die Synagoge zuerst gegangen, weil da waren die Menschen, die gottesfürchtig waren. Und hat versucht, ihnen das Evangelium der Gnade zu bringen. Das hat er immer versucht. Das war sein Eintrittstor in der Stadt. Und wenn die Menschen in Bezug auf Gott sehr religiös waren, war das eine Angstreligion. Das war Angstreligion. Sie hatten Angst, etwas falsch zu machen. Angst, verworfen zu werden. Angst, am Ende der Tage wird es nicht ausreichend sein. Angst, am Ende der Tage vor Gott zu stehen und dann reicht es doch nicht. Und Religion hat immer dieses Muster. Religion hat immer als Grundhaltung Angst. Angst, es könnte nicht reichen, und zwar jede Religion. Es ist völlig egal, ob es sich um Juden, um Moslems, um Hindus handelt. Es ist immer Angst. Angst, es könnte nicht reichen, es könnte nicht genug sein, es könnte nicht recht sein. Und darum können wir heute allgemein sagen, alles, was Religion ist, ist Angst. Und alles, was Evangelium ist, ist Freude. Und ich habe so viele Menschen aus ihrer Kirche rauskommen sehen und sie hatten nachher Angst. Ich habe es selber miterlebt. Und ich weiß heute, dort, wo Evangelium gepredigt wird, herrscht Freude. Genau. Und ich habe gesagt, eben, wir machen das jetzt ganz praktisch. Es war ja eben schon ein bisschen praktisch, jetzt machen wir es noch praktischer. Wenn mein lieber Kollege nämlich in so einer gottesfürchtigen Angstgemeinde zu Hause ist, dann hat er ja ein bestimmtes Denken. Und ich habe dann überlegt mal, jetzt überlegen wir mal, wenn er in seiner Gemeinde hört, inhaltlich, wenn du Gott wirklich liebst, dann strengst du dich jetzt an. Dann wirst du ein sündloses Leben führen. Und angenehm, er bemüht sich dann wirklich, nach den Kräften seine Probleme in den Griff zu kriegen. Und ist vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf, dass er schon ein paar geschafft hat. Raucht schon ein paar Tage nicht mehr. Hast du geraucht überhaupt jemals? Nee. Also, säuft nicht mehr. Passt vielleicht besser, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber das, was er gelernt hatte, war, streng dich an, damit du mehr oder weniger sündlos leben kannst. Streng dich an, vielleicht reicht es dann. Und dann komme ich daher und sage ihm des Evangeliums, du kannst ein sündloses Leben aus eigener Kraft gar nicht führen. Es funktioniert nicht und es würde nie langen. Es wäre nie ausreichend genug. Geht gar nicht. Wenn du versuchst, ein sündloses Leben aus eigener Kraft und Anstrengung zu führen, dann wäre ja Christi Opfer am Kreuz überflüssig. Er hat alles getragen. Er ist ausreichend genug. Er hat alles auf sich genommen. Die Sünde kommt anders aus dem Leben, indem wir ihm vertrauen und ihm machen lassen, aber nicht indem wir uns anstrengen. Und das, so ein inhaltlicher Konflikt, der sorgt für starke Reaktionen. Da kann sein, dass er sagt, du, komm, bleib mir mit deinem Zeug vom Hals. Ich habe das mein ganzes Leben so gelernt und da bleibe ich dabei. Und ich will jetzt nicht über Kirchen schlecht reden, aber ich habe vielen Katholiken schon gesprochen und gesagt, Mensch, du brauchst keinen Ablass zahlen. Du brauchst nicht diese riesen Batterie von Sündabarbeitssachen machen. Christus ist ausreichend. Und dann sorgt das für starke Reaktionen. Dann kann das sein, dass der völlig sauer auf mich ist. Und dann kann es aber auch sein, dass er freudig ist und sagt, super, endlich hat mir einer sowas mal erzählt. Ja, Freude, ne? Ja, genau. Das sind die starken Reaktionen, die dann kommen. Merkt ihr das? Zweiter Dings. Wenn er in seiner Gemeinde gehört hast, wenn du Probleme in deinem Leben hast, Verlust von Arbeitsstelle, Krankheit, was immer auch, dann komm in die Seelsorge, damit wir nachschauen können, wo Sünd in deinem Leben ist. Und das kennt er von seiner Gemeinde, weil da muss er gekrochen kommen, am besten noch bei geschlossener Tür unten drunter her, ganz platt wie so eine Flunder auf dem Boden. Er hat gelernt, Probleme und Not sind Züchtigungen Gottes. Und dann kommt noch so ein bisschen Züchtigung vom Pfarrer oder Priester hinterher und dann ist wieder gut. Und dann komme ich daher mit dem Evangelium und sage dir, Jesus liebt dich, der Vater liebt dich. Und er will dir helfen, aus diesem ganzen Mistzeug rauszukommen, wo du jetzt drin steckst. Das ist eine völlig andere Sichtweise. Und das sind so Sachen, da kann man sagen, super, oder es lupft an den Deckel dann nachher. Wenn er in seiner Gemeinde gehört hat, streng dich an, sonst verlierst du deine Errettung. Arbeite daran, weil du kannst ja wieder verloren gehen. Dann sorgt das für Angst, tiefe Angst. Erstens eine Angst, dass Fehler passieren, und zweitens eine Angst, dass das irgendjemand sieht. Und dann kommt dieses Scheinheiligtum dabei raus. Das ist keine Heiligtum, das ist Scheinheiligtum dann. Dann sieht nach außen immer alles toll aus. Und daheim sind die Trümmer. Er hat gelernt, er kann seine Erlösung verlieren, wenn er seine Probleme nicht in den Griff kriegt. Wenn er sich nicht anstrengt genug. Und dann komme ich daher und sage, wenn Gott dich einmal angenommen hat, bist du gerettet. Punkt. Ende. Amen. Fertig. Jesus ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und er wird sich nicht verändern an der Stelle. Er steht zu uns, auch wenn wir nicht besonders gut werden. Er weiß, ja. Genau, Yippie. Und auch das kann eine völlige Ablehnung oder eine starke Freude mit sich tragen. Versteht ihr, was das ist? Das Evangelium der Gnade, gesetzt gegen Gesetzlichkeit, sorgt für diesen starken Konflikt. Und dann haut es einem den Sicherung raus oder es macht Befreiung. Und Paulus hat das sehr stark auf die Spitze getrieben und dadurch einfach diese Situation immer wieder hervorbeschworen. Bei Religion ist es bei all diesen, die in dieser Religion drin sind, steht immer eine Frage im Vordergrund. Die Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Was muss ich tun, um die Errettung zu behalten? Es geht immer um das, was ich leisten muss und ob es dann vielleicht recht ist und ausreichend ist. Das war ja auch der Jüngling, der zu Jesus kommt, der fragte auch, was muss ich tun? Genau. Und dann kommt das Evangelium und sagt, Jesus hat alles getan. Vertrau darauf. Das ist Evangelium. Sogar gib deine Bemühungen auf. Die ruinieren höchstens alles. Lass ihn machen. Das ist Evangelium dagegen. Und das ist diese Schärfe da drin, dieses Peperoncini. Wo der eine sagt, super essen. Und der nächste sagt, speiz aus. Ihr merkt selber, es geht darum, aus der Religion rauszukommen, ins Evangelium rein. Darum geht es heute Morgen. Und darum hat dieses Evangelium der Gnade so einen explosiven Inhalt. Darum ist es so scharf. Und meine Frage heute Morgen an dich, in welch einer Botschaft lebst du? Lebst du in Religion oder in der Gnade? Und das ist natürlich jetzt schwierig, Aber ich möchte dir eine Hilfestellung geben, damit du so ein bisschen Selbstbetrachtung betreiben kannst. Ich mag das eigentlich nicht, diese Selbstspiegelungskurse und so, so Psychozeug, machen wir auch gar nicht. So schlimm wird es nicht, keine Angst. Keine Angst. Aber ich frage trotzdem, worin lebst du? Religion oder Evangelium? Worin bist du? Und ich möchte eine einzige Frage stellen und die beantwortest du mal für dich. Weil wir sind alle ein bisschen verseucht vom Falschen. Was machst du, wenn es Sünde in deinem Leben gibt? Wenn da irgendwas geschieht, was machst du dann? Beantworte bitte still für dich jetzt hier. Wir machen hier keine öffentliche Aufarbeitung. Einfach mal still fragen, was kommt dann bei dir? Was machst du dann, wenn da was passiert? Die meisten, wenn ich dann mit ihnen im Gespräch bin, sagen mir, vielleicht so wie du, dann gehe ich zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Nee, braucht nicht nicken. Keine Reaktion bitte. Ja, wenn es deins ist, dann könnte es sein, dass noch ganz schön viel Religion in dir ist. Weil jemand, der im Evangelium lebt, geht zu Jesus und sagt, danke. Danke, dass du meine Schuld getragen hast. Danke, dass ich das wissen darf. Und danke, dass ich darin sicher sein darf. Ihr merkt, wie da noch vieles bei uns auch noch selber ist. Wir sollen uns in Jesu Annahme schwimmen, darin zu Hause sein. Das ist ein Lebenszustand. Das ist nicht, wo wir immer rein und raus gumpen, so wie am Gummitwist springen oder sowas. Wer Gnadenevangelium lebt, geht zu Jesus im Sündenfall und sagt, danke, danke, dass ich sicher in dir sein darf. Ich habe euch das versucht, heute Morgen mal so ein bisschen scharf aneinander zu stellen. Ganz bewusst. Weil ich glaube, da haben wir Potenzial, der eine oder andere. Aber ich habe bewusst auch so das Evangelium so gebracht, so scharf, weil darauf eine Verheißung liegt. Gott hat darauf eine Verheißung gelegt. Er hat gesagt, der Herr, für das Wort seiner Gnade Zeugnis gab, und Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Gott bestätigt nicht irgendwas, sondern er bestätigt das Wort der Gnade durch Zeichen und Wunder. Das ist die Lehre von Paulus. Und ich habe irgendwann für mich als Prediger begriffen, wenn ich möchte, dass in meiner Gemeinde Zeichen und Wunder geschehen, muss ich die Gnade predigen und nicht die Werke oder irgendeine Religion oder sonst was. Sondern muss dahin zurück, wo Paulus gewesen ist, zum Peperoncini-Evangelium. Dahin zurück, damit Zeichen und Wunder geschehen können in unserer Mitte. Das wollen wir doch alle. Wir möchten doch, dass die Menschen zu uns kommen und sagen, ich habe Not und ich brauche eine Berührung Gottes. Und dass dann was geschieht, das möchten wir doch. Wir möchten doch, dass die Menschen, die zu uns kommen, mit Gott connected werden. Mit ihm zusammenkomme. Und dafür braucht es das Evangelium. Gott bestätigt das Evangelium. Das ist die Verheißung. Darauf liegt die Verheißung. Und ich möchte euch einladen, dich, wenn du ein Wunder in deinem Leben brauchst, und mag es noch so klein sein, für Krankheit, Berufssituation, Finanzen, ich weiß nicht, was da alles im Raum steht. Da möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen und für dich heute beten zu lassen. Weil es steht im Zusammenhang, dass wir das Evangelium der Gnade verkünden und Gott Zeichen und Wunder geschehen lässt. Und darum nutzt die Gelegenheit dann heute, wenn ich das Evangelium der Gnade bringe, dass du für dich beten lässt, für so ein Zeichen und Wunder in deinem Leben. Darf ich euch schon mal bitten, nach vorn zu kommen? Und das Ministry-Team. Wir sind parat, dir zu dienen, damit genau das, was die Verheißung ausdrückt, in deinem Leben geschehen kann. Vielleicht ist heute der Morgen, wo Gott das Wunder für dich parat hat, für deine Lebenssituation. Dass er heute Morgen kommt und sagt, ich strecke meine Hand aus zu dir. Jesus möchte das. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, hat das nichts zu tun mit Gottes Strafe, sondern Gott möchte dich berühren in dieser Situation. Und ich lade euch ein, nutzt die Gelegenheit und hol dir heute so einen Dienst ab. Lass für dich beten von einem derer, die das öfter tun, damit genau das in deinem Leben passieren kann. Und ich lade dich herzlich ein, komm nach vorne, nutzt die Gelegenheit. Es wäre schade, du gehst nach Hause und sagst, Mensch, wäre ich mal gegangen. Das, was du jetzt hier bekommen kannst, das ist jetzt hier die Gelegenheit. Darum komm nach vorne, ich lade dich ein.